Wir setzen nun unsere Betrachtung von Römer 4 fort. In der vorigen Lehreinheit sahen wir uns die erste Hälfte dieses Kapitels an, wo die Tatsache deutlich wird, dass die beiden großen Urväter Israels, Abraham und David, auf der Grundlage ihres Glaubens und nicht ihrer Werke von Gott Gerechtigkeit empfingen. Im Rest dieses Kapitels konzentriert sich Paulus in erster Linie auf Abraham und beschäftigt sich mit der Tatsache, dass Abraham Gerechtigkeit angerechnet wurde, einfach nur weil er Gott geglaubt hatte. Er musste nichts anderes tun, als Gott glauben. Etliche Jahre später empfing er dann die Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit, die er aufgrund seines Glaubens bereits hatte. Doch die Grundlage seiner Gerechtigkeit war nicht die Beschneidung, sondern der Glaube. So konnte Abraham ein Vater und Vorbild aller nachfolgenden Gläubigen werden. Für jene aus einem jüdischen Hintergrund, deren Beschneidung der Ausdruck ihres Glaubens ist, weil Beschneidung ohne Glauben keinen Nutzen hat, und für jene, die sich nicht als Ausdruck ihres Glaubens beschneiden lassen mussten, also für Gläubige aus einem nichtjüdischen Hintergrund. Auf diese Weise wurde Abraham zum Vater zweier verschiedener Gruppen von Menschen, die beide eines gemeinsam haben, nämlich den Glauben. Im Falle der Juden fand der Glaube seinen Ausdruck in der Beschneidung. Im Falle der Nichtjuden war die Beschneidung keine notwendige Ausdrucksform des Glaubens. Dann sagte Paulus, und ich wies beim letzten Mal schon darauf hin, möchte jedoch noch einmal darauf zurückkommen. Der Glaube, den wir brauchen, um Söhne und Töchter Abrahams zu werden und zu sein, drückt sich darin aus, dass wir in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte. Wir müssen dem Vorbild Abrahams folgen. Ich nannte euch kurz die Schritte des Glaubens Abrahams, und ich werde sie noch einmal wiederholen, weil sie ausgesprochen wichtig sind. Währenddessen sollt ihr bitte kurz darüber nachdenken, ob ihr wirklich in diesen Fußstapfen wandelt. Das ist keine abstrakte Betrachtung, sondern ein ganz praktisches Vorbild. Hier nun die Schritte von Abrahams Glauben. Erstens, er akzeptierte die Verheißung Gottes allein durch Glauben, ohne sichtbaren Beweis. Das ist sehr wichtig. Zweitens, er erkannte an, dass er nicht in der Lage war, die verheißenen Resultate selbst hervorzubringen. Drittens, er richtete seinen Blick unerschütterlich auf die Verheißung und nicht auf seine Probleme. Viertens, infolgedessen empfingen er und Sarah übernatürliche Kraft, die sie nicht aus eigener Anstrengung heraus hervorgebracht hätten. Fünftens, die Folge war, dass sich die Verheißung erfüllte und Gott verherrlicht wurde. Lesen wir nun, was Paulus daraus ableitet. Wir gehen zurück zu Römer 4 und lesen weiter ab Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunicht gemacht und die Verheißung aufgehoben. Paulus sagt hier, dass Gott seine Verheißung von Anfang an einzig und allein auf der Grundlage von Abrahams Glauben aussprach. Es wäre absolut unfair und inkonsequent gewesen, später noch die zusätzliche Bedingung hinzuzufügen, aber ihr müsst das Gesetz halten. Paulus weist darauf hin, dass das Gesetz erst 430 Jahre später gegeben wurde. Es war nie Bedingung, um in die Verheißung einzutreten, die Gott Abraham gegeben hatte. Als nächstes kommt eine sehr bemerkenswerte, aber auch sehr wahre Aussage, Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Es lohnt sich, ein wenig darüber nachzudenken. Ich glaube, in einer früheren Lehreinheit nannte ich das Beispiel von dem kleinen 5-jährigen Mädchen, das immer in Mutters Kommode herumwühlte und alles Mögliche herausriss, wenn seine Eltern nicht zu Hause waren. Das ist nun keine erdachte Geschichte, das geschah tatsächlich. Ich hoffe, es ist dir nicht peinlich, aber unsere afrikanische Tochter tat genau das, als sie so alt war. Nun, wie dem auch sei. Die Eltern kommen zurück und stellen fest, dass alles in Unordnung ist. Und sie sagen, das hättest du nicht tun sollen, das war nicht richtig. Aber sie sind nicht sehr ärgerlich. Das nächste Mal, wenn sie ausgehen, sagen sie, geh nicht an die Schubladen. Sie kommen zurück und die Schubladen sind alle ausgeleert. Was geschieht nun? Sie sind zornig, denn überall dort, wo es ein Gesetz gibt, ruft dessen Übertretung Zorn hervor. Wo es kein Gesetz gibt und jemand etwas Falsches tut, reagiert niemand zornig. Doch wo ein Gesetz gilt und gebrochen wird, reagiert der, der das Gesetz gemacht hat, auf diese Übertretung mit Zorn. Deshalb möchte ich den Eltern raten, ihren Kindern nicht zu viele Gesetze zu geben, denn je mehr Gesetze ihr gebt, desto zorniger werdet ihr früher oder später werden. Ich sage nicht, ihr sollt gar keine Gesetze aufstellen, aber haltet sie in Grenzen und achtet darauf, dass sie einfach sind. Wir haben im Grunde eine falsche Vorstellung davon, was das Gesetz bewirkt. Wir haben irgendwie die Vorstellung, das Gesetz werde die Menschen näher zu Gott bringen. Das wird es nicht. Vergesst nicht, dass, als das Gesetz am Sinai gegeben wurde, niemand, weder Mensch noch Tier, den Berg berühren durfte. Gott setzte Grenzen und sagte, komm nicht näher. Jeder, der näher kommt, wird sterben. Versteht ihr, was er damit sagt? Das Gesetz bringt dich Gott nicht näher. Das ist sehr wichtig, denn viele Menschen, die versuchen, Gott nahe zu kommen, fangen an, sich selbst durch alle möglichen Gesetze und Vorschriften Gott zu nähern und sich alle möglichen Gesetze selbst aufzuerlegen. Doch was dadurch geschieht, ist, dass sie weiter von Gott wegkommen. Ich sage das noch einmal und ihr sollt es dann wiederholen. Das Gesetz bringt uns Gott nicht näher. Würdet ihr mir das bitte nachsprechen? Das Gesetz bringt uns Gott nicht näher. Gut. Wir haben hier, wenn ich so sagen darf, mit einer jahrhundertelangen religiösen Tradition zu kämpfen, die uns weismachen will, das Gesetz werde uns gut tun oder sei dafür da, uns gut zu tun. Versteht ihr? Wir haben schon die Gründe genannt, warum Gott das Gesetz überhaupt gab und werden das hier nicht wiederholen. Doch wenn du hier verwirrt bist, dann solltest du vielleicht in deiner persönlichen Nacharbeit noch einmal näher auf diesen Punkt eingehen. Wir lesen weiter in Römer 4,16. Darum ist es die Verheißung der Gerechtigkeit aus Glauben, dass es in Übereinstimmung mit der Gnade sei. Seht ihr, wir können Gnade nur durch Glauben empfangen. Epheser 2,8 bringt es auf den Punkt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott ist immer gegen Stolz. Was erzeugt religiöse Gesetzlichkeit in denen, die sie befolgen, und zwar ausnahmslos? Stolz. Liebt Gott Stolz? Nein. Was war die erste Sünde in der Geschichte des Universums? Stolz. In unseren Gemeinden gehen wir mit Ehebruch und Unzucht und Trunkenheit hart ins Gericht. Und das mit Recht. Ich sage nicht, wir sollten diese Dinge tolerieren. Aber wir tolerieren viel Stolz. Und das ist eine viel schlimmere Sünde als so manch andere. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es in Übereinstimmung mit der Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Gott wollte sichergehen, dass niemand von dieser Verheißung ausgeschlossen wäre. Deshalb musste sie aus Glauben sein, damit sie aus Gnade sei, versteht ihr? Ich sage euch in diesem Zusammenhang etwas sehr Einfaches, aber sehr Wichtiges. Niemand von uns hat sich die Gerechtigkeit von Gott je verdient. Wir bekommen sie entweder als Geschenk durch den Glauben oder wir bekommen sie gar nicht. Es gibt keinen anderen Weg, um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen. Als nächstes zitiert Paulus aus 1. Mose 17. Und zwar in Römer 4,17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ich persönlich bevorzuge für den Schlussteil eine andere Übersetzung. Der Dinge, die nicht existieren, ruft, als würden sie existieren. Versteht ihr? Er nannte Abraham Vater vieler Nationen, als dieser noch kein leibliches Kind hatte. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Wenn Gott etwas ruft, dann ist es. Wenn Gott jemanden etwas nennt, dann ist er das. Man sieht vielleicht noch nichts. Doch wenn Gott dich einen Heiligen nennt, was bist du dann? Ein Heiliger. Vielleicht fühlst du dich nicht danach, aber es geht ja nicht um Gefühle, sondern um Glauben. Als Gott Gideon einen streitbaren Helden nannte, wie fühlte er sich da? Er fühlte sich wie ein ängstlicher Feigling. Doch Gott nannte ihn einen streitbaren Helden. Was wurde er? Ein streitbarer Held. Die Berufung Gottes kommt vor der Realität, weil sie immer auf Glauben basiert. Ich erinnere mich an das Jahr 1944. Ich wollte gar nicht darauf eingehen, aber es passt hierher. Damals hat Gott mich ganz konkret berufen. Ich war immer noch Soldat in der britischen Armee und sehr unerfahren im Wort Gottes. Gott berief mich, ein Lehrer der Schriften zu sein in Wahrheit und Glaube und Liebe, die in Christus Jesus sind für viele. Ich werde diese Worte nie vergessen, solange ich lebe. War ich augenblicklich ein Lehrer? Nein, glaubt mir. Heute kann ich sagen, dass ich bin, was Gott mich nannte, und zwar aufgrund seiner Gnade. Entscheidend ist nicht, dass der Mensch läuft und dieses und jenes tut oder dieses und jenes will, sondern dass Gott Gnade zeigt. Wenn irgendjemand die Gnade Gottes brauchte, dann ich. Und glaubt mir, ich brauche sie immer noch. Aber ich habe eine Stärke, ich weiß, dass ich sie brauche. Gehen wir weiter zu Vers 18. Ich liebe diese Beschreibung Abrahams. Ich kann mich so gut mit ihm identifizieren. Es gibt einige Charaktere in der Bibel, wie Abraham und David, in die ich mich problemlos hineinversetzen kann, wenn ich etwas lese von ihnen. Es ist so, als bestünde überhaupt keine zeitliche oder kulturelle Kluft zwischen ihnen und mir. Vers 18. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Wer könnte diesen Satz kommentieren? Man kann es nicht besser formulieren. Er hoffte und hatte doch keine Hoffnung. Wie viele von euch kennen das? Du hoffst und dennoch gibt es keine Hoffnung. Aber du hältst am Glauben fest. Du glaubst weiterhin. Und ich sage das noch einmal zu jedem Einzelnen von euch. Glaube weiter. Was auch immer du tust, halte am Glauben fest. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Vers 19. Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. In der alten King James Bibel, die viele von euch kennen, steht hier noch ein nicht, also sah er seinen eigenen Leib nicht an. Das liegt daran, dass die Übersetzer der alten King James Bibel nicht auf die zuverlässigsten griechischen Texte zurückgreifen konnten. Doch auf der Grundlage der Forschungen und Untersuchungen der Gelehrten geht man heute allgemein davon aus, dass dieser Satz richtigerweise ohne das nicht gelesen werden muss. Das macht auch mehr Sinn. Wir lesen ihn also ohne das nicht. Wenn du jedoch das nicht unbedingt willst, dann lass es und wir können trotzdem Freunde bleiben. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Glaube ist etwas Realistisches. Der Glaube nennt die Dinge beim Namen. Er sagt, nun, mein Körper ist erstorben, aber das hat keine Auswirkung auf die Verheißung Gottes. Ich versuche nun nicht, mich irgendwie davon zu überzeugen, dass noch ein wenig Leben in meinem Körper sei, das wäre kein Glauben. Ich sage, es gibt keine Hoffnung. Im Natürlichen ist es absolut unmöglich, dass dies noch geschehen könnte. Ich akzeptiere diese Tatsache. Nicht nur mein eigener Körper ist tot, sondern auch der Mutterleib Sarahs. Rein natürlich ist es völlig unmöglich, dass wir beide noch ein leibliches Kind haben können. Ich akzeptiere das, ich sehe der Tatsache ins Auge, ich versuche nicht, darüber hinwegzusehen. Ich wende meinen Blick nicht ab. Ich sage nicht, man könnte diese Situation auch noch anders sehen, aber ich glaube nach wie vor, was Gott gesagt hat. Ich hatte schon oft mit Menschen zu tun, die zu mir kamen und Gebet wollten und versuchten, sich selbst davon zu überzeugen, dass ihre Situation eigentlich doch nicht so verzweifelt sei. Aber es ist viel besser, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die Situation tatsächlich verzweifelt ist und es gibt nur einen, der dir noch helfen kann, und zwar Gott. Das ist Glaube. Nun Vers 20. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ich bevorzuge hier meine eigene Übersetzung, sondern wurde gestärkt durch Glauben. Das ist meines Erachtens hier gemeint. Er wurde stark am physischen Körper, weil er glaubte. Und auch Sarah bekam Kraft. Ihr Mutterleib wurde belebt. Sie wurde in dieser Hinsicht wieder lebendig. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Die Veränderung, die sich da an Abraham vollzog, war nicht zeitweilig. Nach dem Tode seiner Frau Sarah heiratete er noch einmal und hatte noch 5 Kinder. Ein recht dauerhaftes Wunder, nicht wahr? Nicht schlecht für einen Mann, der 100 Jahre alt war und sagte, es gebe keine Hoffnung mehr. Es gab Hoffnung, weil er gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hatte. Vers 20. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Erinnert ihr euch, was Jakobus in seinem Brief über Leute sagt, die zweifeln? Er sagt, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Weiter in unserem Text. Sondern er wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. In Römer 3,23 heißt es, und viele von euch, die darin geübt sind, Menschen zum Herrn zu führen, kennen diese Stelle, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit oder Ehre Gottes. Was ist der wirklich ernste Aspekt der Sünde? Nicht das, was sie uns antut, sondern die Tatsache, dass sie Gott seiner Herrlichkeit und Ehre beraubt. Das ist das eigentlich Schreckliche an der Sünde. Wir rauben Gott seine Herrlichkeit und Ehre. Gibt es eine Möglichkeit, ihm die Herrlichkeit und Ehre zurückzugeben, die wir ihm durch unsere Sünde geraubt haben? Ja. Wodurch? Durch Glauben. Wie gab Abraham Gott Ehre? Nicht durch seine Bemühungen, sondern durch seinen Glauben. Gott hat uns also durch den Glauben eine Möglichkeit eröffnet, wie wir ihm die Herrlichkeit und Ehre zurückgeben können, die ihm unsere Sünde geraubt hat. Wenn du Gott glaubst und seine Verheißung sich in deinem Leben erfüllt, gibt das Gott Ehre. Der Glaube ist die einzige Möglichkeit, wie wir Gott jemals ehren können. Ich möchte etwas zum Thema Gnade sagen. Nur 3 kurze Aussagen. Nun, ich hoffe, ich beleidige damit niemanden, aber ich habe schon öfters in englischsprachigen Ländern in Gemeinden gepredigt, die das Wort Gnade, also Grace, im Namen tragen. Ich habe folgende Feststellung gemacht. In der Regel ist es so, dass die Leute, die am meisten über Gnade reden, am wenigsten darüber wissen. Ich denke, die Menschen, die hervorheben, dass wir durch Gnade errettet sind, haben in der Regel gar keinen klaren Blick dafür, was Gnade eigentlich ist. Gnade ist für sie eine abgewandelte Form religiöser Leistung. Und deshalb möchte ich gern folgende Statements abgeben. Für mich ist das ausgesprochen wichtig. Wenn du zufällig Pastor einer Grace so und so Gemeinde bist, dann möchte ich dir sagen, dass ich das, was ich eben sagte, nicht gegen dich oder eine spezielle Gemeinde richte. Es ist lediglich eine Beobachtung, die ich generell gemacht habe. Nun also die folgenden 3 Fakten in Bezug auf Gnade. Erstens, Gnade beginnt, wo die menschlichen Fähigkeiten aufhören. Solange du etwas selbst tun kannst, brauchst du die Gnade Gottes nicht. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, an dem du weißt, dass du es nicht schaffst, obwohl Gott von dir möchte, dass du es tust, dann dringst du durch den Glauben in den Bereich der Gnade vor. Viele Christen haben Angst davor zu tun, was Gott ihnen sagt und argumentieren dann, ich kann das nicht. Doch in gewisser Hinsicht gibt Gott uns nie einen Auftrag, den wir selbst erledigen können. Versteht ihr? Gott führt uns immer aus dem Bereich des für uns Möglichen heraus und hinein in den Bereich der Gnade durch Glauben. Jedes Mal, wenn dein Glaube herausgefordert wird, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst sagen, O Gott, willst du das wirklich von mir? Oder, danke Gott, ich erkenne, dass du willst, dass mein Glaube wächst. Du möchtest, dass ich mehr von deiner Gnade empfange. Ich nehme diese Herausforderung an. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, stelle ich fest, dass jeder größere Fortschritt, an den ich mich in meinem Leben als Christ erinnern kann, darauf zurückging, dass Gott mich herausgefordert hatte, etwas zu tun, was ich meiner Meinung nach nicht konnte, und ich diese Herausforderung annahm. Ich bin nicht immer begeistert darüber, aber gleichzeitig habe ich gelernt, dass man auf diese Weise geistlich wächst. Jedes Mal, wenn du vor einer Herausforderung fliehst, schrumpft dein geistliches Format. Doch jedes Mal, wenn du eine Herausforderung annimmst, wächst dein geistliches Format. Ich denke dabei an Hebräer 10, 37, 38. Ich glaube, der Autor zitiert hier aus Habakuk 2, 4 und sagt: Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. So spricht Gott. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ich muss an diesem Punkt sehr behutsam sein, aber im Rückblick auf mein langjähriges Leben als Christ muss ich sagen, dass ich Brüder und Schwestern begegnet bin, die in ihrem Leben an einem Punkt kamen, an dem sie Angst hatten, im Glauben vorwärts zu gehen. Sie hatten den Eindruck, Gott konfrontiere sie mit einer Herausforderung, die sie nicht annehmen wollten. Ich musste feststellen, dass bei diesen Leuten ab diesem Zeitpunkt der geistliche Tod einsetzte. Seht ihr, der Gerechte wird aus Glauben leben. Du kannst nur Leben haben, wenn du glaubst. Je mehr Gott von dir verlangt, im Glauben zu wandeln, desto mehr Leben wirst du haben. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und sagst, Gott, ich will kein Risiko eingehen, ich möchte nur das tun, was sicher ist und was ich auch kann, dann riegelst du dich selbst vom göttlichen Leben ab. Ich meine damit nicht, dass du verloren gehen wirst, aber ich meine damit, dass du nicht die Fülle des göttlichen Lebens erfahren wirst, die Gott für dich auf dieser Welt bereit hat. Hab keine Angst vor den Herausforderungen des Glaubens. Wenn Ruth und ich auf die 10 Jahre unserer Ehe zurückblicken, können wir sagen, dass Gott mit uns ständig über unser Limit gegangen ist. Manchmal fragen wir uns, ob er nicht sogar zu weit gegangen ist. Gerade jetzt ist das wirklich eine wichtige Frage für uns. Aber ich vertraue auf die Treue Gottes, dass wir früher oder später die Frucht sehen werden, wenn er auf unser Herz und auf unsere Aufrichtigkeit schaut. Ich glaube, dass unsere Welt heute Gott ganz dringend braucht. Sie braucht unbedingt das Wort Gottes. Ich sag's euch. Es wird nicht leichter werden, den Nationen das Wort Gottes zu bringen. Jesus sagt in meiner Lieblingsstelle Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Wenn die Kirche ihre Aufgabe erledigt hat. Doch gleichzeitig warnt er uns in den Versen davor vor Verfolgung, falschen Propheten, Hungersnöten, Kriegen und der überhandnehmenden Gesetzlosigkeit. Er sagte nicht, die Weltlage werde einfacher. Er machte es vielmehr sehr klar, dass die Weltlage immer schwieriger werden wird. Doch das ist unsere Chance, im Glauben unsere Grenzen zu überwinden. Das ist die Herausforderung. Ich möchte für Ruth und mich selbst vor Gott sagen, und ich achte genau darauf, was ich vor Gott sage, dass wir durch seine Gnade die Herausforderung annehmen, so gut wir es können. Jeder Einzelne von euch muss hier eine persönliche Entscheidung treffen, aber denkt daran, wenn ihr euren Weg ängstlich und bange geht, werdet ihr stagnieren. Doch wenn ihr im Glauben vorwärts geht, dann wankt ihr vielleicht, dann habt ihr vielleicht mal das Gefühl, versagt zu haben, doch früher oder später wird Gott euch ans Ziel bringen. Das verspreche ich euch, weil Gott es euch verspricht. Wir kommen nun am Ende des 4. Kapitels darauf zu sprechen, was dies für uns bedeutet. Kapitel 4, Vers 22. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll. Was ist mit es gemeint? Gerechtigkeit. Die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Unserer Rechtfertigung wegen, also wegen unseres Freispruchs, dafür, dass wir für gerecht erachtet werden, dass wir gerecht gemacht werden, dass wir gerecht sind, so als hätten wir nie gesündigt. Was müssen wir glauben, um die Gerechtigkeit zu empfangen, die Gott uns zurechnet? Wir müssen glauben, dass Gott Jesus, unseren Heiland, stellvertretend für uns wegen unserer Sünden in die Todesstrafe dahingab, dass er ihn jedoch am dritten Tag wieder auferweckte, damit wir Gerechtigkeit empfangen würden. Der Schlüssel zu alledem liegt in einem Wort. Ihr könnt dazu die Schriftstellen in eurer Themenübersicht lesen, in eurer Studienhilfe, auf die wir jetzt aber nicht mehr eingehen können. Der Schlüssel liegt in einem Wort. Hört gut zu. Identifikation. Wenn du das begriffen hast, hast du den Schlüssel, der dir alles, was am Kreuz geschah, aufschließt. Am Kreuz fand in zweierlei Hinsicht eine Identifikation statt. Zunächst identifizierte sich Jesus mit uns. Er nahm den Platz des Sünders ein. Er wurde der letzte Adam. Er tilgte das ganze böse Erbe, das auf alle Nachkommen Adams gekommen war. Und er wurde begraben. Als er begraben wurde, wurde dieses ganze Erbe mit ihm zu Grabe getragen. Dann stand er am dritten Tag von den Toten auf als Haupt eines ganz neuen Geschlechts. Wir müssen erkennen und wir müssen es für uns annehmen, dass Jesus in alledem unser Stellvertreter war. Als Gott Jesu Gerechtigkeit rehabilitierte, indem er ihn am dritten Tag auferweckte, wurde damit auch unsere Gerechtigkeit rehabilitiert. Wir wurden mit ihm in seinem Tod für tot erachtet und mit ihm im Begräbnis für begraben erachtet, doch, preis dem Herrn, auch mit ihm in der Auferstehung und der Rechtfertigung für auferstanden und gerechtfertigt erachtet. Das müssen wir glauben. Das Schlüsselwort ist Identifikation. Als Jesus starb, starb auch ich. Als Jesus begraben wurde, wurde auch ich begraben. Als Jesus auferstand, stand auch ich auf. Indem ich das glaube, empfange ich von Gott Gerechtigkeit durch Glauben.